Wenn uns alles egal ist, dann gibt's das nicht. Da sind wir auch schon bei der Lösung. Ich habe gesagt, ich will dieses Jahr zu 100% stressfrei leben.
Dann hatte ich nach dem dritten All-Nighter, an dem wir unseren Product Hunt Launch gemacht haben, eine halbe Panikattacke.
In dieses Mindset reinzukommen, it's all play. Ich kann mich heute entscheiden, aufzuhören zu spielen. Kann anderes Spiel zocken. Kann Lehrer werden, wenn ich Lust drauf habe. Es gibt keinen Spiegel für die Seele. Ich kann mir mein Gesicht jeden Tag im Spiegel anschauen, aber um zu wissen, wer ich wirklich bin, charakterlich, muss ich darauf vertrauen, was die anderen über mich sagen. Und deswegen sind Noten und das Soziale sind auf einmal so wichtig, ja, weil es keinen Spiegel für die Seele gibt.
Gründen ist extreme Belastung. Redet gerne schön und sagt, wie toll alles ist. Und wenn man dann wirklich mal hinter die Kulissen blickt, es ist einfach brutal hart. Häufig wenig Schlaf, viel Stress, kein guter Gesundheitszustand, weil viele auch nicht auf sich selbst achten. Und deswegen sprechen Mike Malko und Daniel Dippold heute darüber, was es eigentlich braucht, mental und physisch gesund zu bleiben als Gründer und überhaupt in der Lage zu sein, diese harte Journey durchzuziehen, um zum Beispiel eine Milliardenfirma aufzubauen. Weil das machst du ja nicht, indem du schlecht isst, gar nicht trainierst, schlecht schläfst und dann irgendwie zusammenbrichst, weil du Burnout bekommst, psychische Probleme bekommst. Das heißt, wir sprechen heute in dieser Episode mit Mike Malko, Serial Entrepreneur und Investor, und auch Daniel Dippold, der jetzt mit Evor so das spannendste Programm für Early Stage Founder gelauncht hat, als Fellowship, sehr früh in Top-Top-Firmen investiert und sehr viel Wert auf Produktivität, Disziplin, Gesundheit etc. legt. Das haben wir ja auch schon in mehreren Episoden von Mike und Daniel gehört. Das heißt, wir sind hier wieder zurück, Mike und Daniel. Und heute sehr viel Fokus darauf, wie du als Gründer oder Gründerin gesund bleibst und diese Journey zu überstehen. Wir haben es von sehr vielen Gründern auch gehört, wie es ausgehen kann, wenn du das nicht machst. Und deswegen, das mag klingen wie, ja, brauche ich das wirklich? Ja, du brauchst das. Sonst fliegt dir das in 1, 2, 3, 4 Jahren in so einer Hyper-Growth-Phase einfach um die Ohren. Und deswegen bleib dran bei dieser Episode Unicorn Bakery mit Daniel Dippold und Mike Malko. Alles, was Founder-Psychologie quasi braucht, um eine große Firma zu bauen, ohne auszubrennen.
Hallo zusammen, Mike Malko wieder hier und wieder einmal mit meinem guten Freund Daniel Dippold von Evor. Wir sprechen heute wieder über Founder-Productivity und heute wollen wir uns dem Thema Mental Health widmen. Wir hatten schon mal über Energiemanagement gesprochen und wie man Burnout vermeidet, aber heute wollen wir ein bisschen tiefer reingehen. Was heißt mentale Gesundheit überhaupt? Welche empirischen bewiesenen Dinge kann man machen, um die mentale Gesundheit zu fördern? Insgesamt aber vor allem als Gründer in einer sehr hohen Stressumgebung. Und genau, dafür habe ich mir einen Experten dazu geholt, einen guten Freund von mir, der sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, wie man Gründer performanter macht. Also, Daniel, willkommen.
Servus, schön hier zu sein. Und Experte, was das Psychologische, Neurologische, vielleicht auch die Psychiatrie angeht, bin ich auf jeden Fall nicht. Aber wenn es darum geht, irgendwie besonders viele Gründer zu sehen und zu sehen, was funktioniert empirisch, was funktioniert empirisch nicht. Und auch so ein bisschen über Produktivität versus Mental Health nachzudenken, da kann ich natürlich helfen, unterstützen, Anekdoten teilen, Stories erzählen und natürlich auch so ein bisschen meine eigene Recherche, die wir an die Evor Productivity Bible eingearbeitet haben, mitzitieren. Ja, das natürlich auf jeden Fall.
Noch kurz zu unserem heutigen Partner Safdesk, bevor wir ins nächste Thema springen. Wenn du über 600 Gründerinnen interviewst wie ich, merkst du irgendwann ein Muster. Alle reden über Produkt, Fundraising, Team, aber niemand redet freiwillig über den Backoffice-Kram. Und wenn man ehrlich ist, nimmt die Zeit für administrative Aufgaben nicht ab, wenn du skalierst, sondern sie nimmt deutlich zu. Mehr Mitarbeiter, mehr Belege, mehr administrativer Aufwand in der Buchhaltung. Selbst wir mit einer Handvoll Mitarbeiter produzieren teilweise hunderte von Belegen im Monat. Dagegen hilft ehrlicherweise nur eins: Tools, auf die du dich verlassen kannst. Und beim Thema Buchhaltung verlasse ich mich seit 9 Jahren auf Safdesk. Rechnungen erstelle ich damit in 2 Minuten. Ich scanne meine Belege und habe mein Banking direkt angebunden, sodass die Abläufe reibungslos sind. Mein Steuerberater greift über Datev nahtlos darauf zu, von Anfang an E-Rechnung ready und du musst dich nicht später nochmal bei irgendwas umstellen. Inzwischen experimentiere ich auch immer wieder mehr mit der API, um durch künstliche Intelligenz ein paar der Prozesse zu automatisieren. Da bin ich zwar manchmal technisch noch zu sehr Laie, aber mit den KI-Coding-Tools wird es langsam. Und gerade gibt es bei Safdesk zum Ende des ersten Quartals nochmal 60% Rabatt auf 1 oder 2 Jahresabos. Den Link findest du in den Shownotes oder unter unicornbakery.de/safdesk. Am besten nutzt du den Code UNICORN60. Ich nutze Safdesk, wie gesagt, bereits seit 9 Jahren, kann die Software also wirklich empfehlen und teste sie in ihren Funktionen auch immer wieder auf Herz und Nieren. Sicher dir noch bis zum 31. März 60% auf dein 12- oder 24-Monats-Abo bei Safdesk mit dem Code Unicorn 60.
Genau dafür sind wir da. Wir geben keinen medizinischen Advice, ja, aber wir helfen Gründer dabei, so performant zu sein wie möglich und das auch über lange Zeit so gut es geht durchziehen zu können. Vielleicht überlegen wir mal und wir steigen einfach mal auf einem höheren Level ein. Wenn du drüber nachdenkst, was heißt mentale Gesundheit, was heißt Mental Health eigentlich in dieser sehr schon stressigen Jobwahl eines Gründers, wie würdest du sagen, sollte man das Thema behandeln?
Puh, ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen abstrakt zu gehen und zu gucken, und das ist jetzt wirklich voll spontan, ja, ich habe da kein Framework oder nichts zu aufgeschrieben oder so, was sind eigentlich so wirklich die Faktoren? Und dann können wir die ja alle mal durchgehen. Und ich glaube, der erste und wichtigste, und das werden wir heute nicht machen, darüber haben wir ja schon gesprochen, ist trotzdem noch das Physiologische. Ich habe ganz viele Gründer, die mir sagen, dann, ich bin so gestresst, ich bin hier im Burn, ich schlafe jeden Tag 3 Stunden. Klar, du schläfst jeden Tag 3 Stunden. So, erstmal finde ich, ist das Allerbeste, was man tun kann, genug schlafen, gesund essen, Sport machen, ja, gut, also das physiologische Konzept managen. Und das bedeutet auch Entzündungswerte reduzieren. Das bedeutet Insulinresistenz vermeiden und High Insulin Sensitivity zu haben und all diese Sachen. Und ich glaube, 80% der Fälle, mit denen ich konfrontiert bin, sind schon mal dadurch gelöst.
Ja, und dazu werden wir auch nochmal sprechen, speziell zu Nutrition, Ernährung, Entzündungsmanagement. Das wäre dann wahrscheinlich die nächste Episode. Aber okay, so wir haben jetzt die physiologische Grundlage und wir sagen unseren Gründern, was ich übrigens auch jedem einzelnen Gründer sage, mit dem ich spreche, dazu habe ich gleich noch eine kurze Anekdote potenziell, schlaf genug. Ja, okay, also die mit Abstand größte, stressigste Phase meines Gründerlebens war in den ersten 3 Monaten, weil ich innerhalb von 2 Wochen 3 All-Nighter gemacht habe und dann hatte ich nach dem 3. All-Nighter, an dem wir unseren Product Hunt Launch gemacht haben, eine halbe Panikattacke. Und es war nicht, also alles lief gut, aber ich war einfach so übermüdet, dass ich war damals in der Bay Area. Ich saß dann in diesem kleinen Park direkt neben unserem Coworking Space, hab mir die Enten angeschaut und mein Körper ist komplett durchgedreht. Natürlich, als ich dann geschlafen habe, ging auf einmal alles wieder gut. Aber ja, ich würde nicht empfehlen, zu viele All-Nighter zu machen oder überhaupt All-Nighter, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt. Der Körper reagiert einfach sehr anders auf Dinge, wenn ihr physiologisch nicht richtig geprimed seid. Aber ja, das vielleicht nur als kurze Zwischenanekdote. Nehmen wir mal an, wir hätten das jetzt irgendwie... Ich habe
seit 5 Jahren keinen All-Nighter mehr gemacht.
Und ja, ich habe seitdem keinen All-Nighter mehr gemacht.
Geil. Ja. Genau, so, wir waren beim ersten Thema Physiologie.
Genau, ja, das ist die Basis.
So, jetzt gehen wir mal die anderen schnell durch, oder? Und ich würde sagen, das nächste würde ich Psychologie nennen. Ja, also wie gehe ich mit dem, was die Welt auf mich schmeißt, psychologisch um? Ja, da haben wir ja natürlich alle andere Frameworks und um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Stoische Philosophie kann psychologisch enorm unterstützen, mit Stress umzugehen. Und da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, warum und wie. Ja. Das ist natürlich der nächste große Punkt, Psychologie. Der dritte große Punkt würde ich Symptombehandlung nennen. Ja. Also jetzt habe ich irgendwie, ist auch wichtig, ja, weil wenn das Symptom da ist, muss ich es dann auch erstmal wegkriegen und dann kann ich an die Wurzel gehen. Und wenn ich jetzt total gestresst bin, gibt es natürlich auch enorm viel, was ich tun kann. Breathing, Tai Chi, Yoga, das ist alles enorm bewiesen, ja, also wissenschaftlich glasklar, was für einen Unterschied Yoga auf Stresslevel haben kann. Und selbst das machen viele Leute nicht. Ja. Und ich glaube, wenn man wirklich gestresst ist, dann denkt man auch immer, man hat eben nicht genau genug Zeit. Und da muss man aber eigentlich alle 3 Themen richtig. Man muss eben genug schlafen, man muss psychologisch sehr gut damit umgehen und sagen, nee, jetzt kümmere ich mich nicht darum und ich nehme mir die Zeit nämlich jetzt raus für Yoga, ist der 3. Punkt. Und ich habe das neulich von einem fantastischen Coach, der auch die Instagram-Founder und so weiter gecoacht hat, gehört und hat gesagt, das Set an Aktivitäten, das zu dem Gefühl führt, dass dir Angst macht oder was auch immer negativ ist in deinem Leben, das ist meistens das Set an Aktivitäten, das es auch lösen kann. Ja, und das ist natürlich oft so bei, wenn du gestresst bist, ja, dass das Sense of Activity ist, dass du dazu führst, du bist total produktiv und so weiter und du willst noch produktiver sein. Aber was es dann oft lösen kann, ist einfach auch mal die To-Do-Liste leer zu kriegen. Also ich habe zum Beispiel enorm wenig Stress, wenn meine To-Do-Liste dann tatsächlich auch leer ist. Und manchmal ist es overwhelming, weil ich denke, es ist so viel. Und wenn ich mich dann hinsetze und alles abarbeite, dann ist es auf einmal gut. Und dann geht es mir wieder fantastisch. Und das gehört auch noch dazu. Das will ich jetzt so als bitte Restkategorie noch beschreiben. Und ich glaube, alles lässt sich sonst fast unter diese vier Buckets dann am Ende einordnen.
Ja, ich glaube, der letzte Punkt, den kann ich definitiv bestätigen. Also die anderen natürlich auch. Aber ist das nicht auch ein bisschen die Wurzel des Übel, dass man in seinem Kopf programmiert hat, wenn meine To-Do-Liste leer ist, dann wird es mir auf jeden Fall besser gehen. Und ja. Es ist halt ein Kern der Wahrheit auch da drin, aber es gibt ja oft Fälle, wo deine To-Do-Liste einfach zu lang ist. Und dann können wir drüber reden, man hat falsch priorisiert etc., aber es lässt sich wahrscheinlich nicht immer nur dadurch lösen.
Ja, ja, genau. Die Strategie geht manchmal,
ja, ja.
Aber nicht immer. Da bin ich zu 100% bei dir. Und ja, also sorry, will ich gar keinen Pushback geben, sehe ich zu 100% ein.
Lass uns doch vielleicht mal mit Psychologie anfangen, weil du das als zweiten Punkt erwähnt hattest. Also wir haben die Physiologie als Basis und jetzt die Psychologie als zweiten Punkt. Was heißt Psychologie für dich in diesem konkreten Kontext?
Ja, also für mich bedeutet das, also das psychologische Phänomen Stress. Ja, das, also ich habe Leute gekannt, die haben Burnout gekriegt im Abi. Es machen Millionen Menschen jedes Jahr Abi. Ja, aber manche kriegen Burnout, manche nicht. Und manche haben objektiv mehr zu tun, manche machen sich diesen Stress einfach nur im Kopf. Und oft sind das sogar die intelligenten Personen, ja, die ja unbedingt 1-0er Abi haben müssen oder was, und die kriegen dann das. Und das ist rein psychologisch. Ja, rein psychologisch. Weil, musst du 1,0er Abi haben? Musst du nicht. Musst du nicht, ja, aber viele Leute denken, sie müssen das, sonst sind sie schlecht oder whatever, ja, weil sie ihre eigene Identität an dem festmachen, was das, wir haben das, glaube ich, besprochen, ne? Es gibt keinen Spiegel für die Seele. Ich kann mir mein Gesicht jeden Tag im Spiegel anschauen, aber um zu wissen, wer ich wirklich bin, charakterlich, seelisch, muss ich was darauf vertrauen, was die anderen über mich sagen. Und deswegen sind Noten und Soziales sind auf einmal so wichtig, ja, weil es keinen Spiegel für die Seele gibt. Also das ist, glaube ich, diese, so würde ich es herleiten. Ja. Es ist am Ende das Phänomen, dass Leute denken, ja, also Stress passiert irgendwo im Kopf. Ja. Und wenn uns alles egal ist, dann gibt's das nicht. Und ich finde, da sind wir auch schon bei der Lösung. Weil wenn wir unser Gehirn darauf programmieren, dass wir sagen, es gibt keinen Stress. Das ist lustigerweise mein Ziel für dieses Jahr. Ich habe gesagt, ich will dieses Jahr zu 100% stressfrei leben. Ja, also ich möchte keine Sekunde Stress spüren. Ob ich das schaffe, ist eine andere Frage.
Bist du bis jetzt bei 0% Stress?
Nein. Ich habe schon ich führe ja Tagebuch, ich habe 3 Tage, wo ich viel Stress hatte und mich sehr darüber geärgert habe. Ich habe aber weniger als letztes Jahr. Und das Lustige daran ist, dass ich gleichzeitig weniger tun kann und mehr Stress haben kann und dass ich mehr tun kann und weniger Stress haben kann. Das ist alles in meinem Kopf. Und eine der Sachen, die ich gesagt habe, ist, also wie du vorhin gesagt hast, To-Do-Liste irgendwie auf Null bringen, muss nicht mehr sein. Ich habe inzwischen gesagt, ich habe 24 Stunden im Tag, ein paar davon muss ich schlafen und ich will einen enorm klaren zirkadianen Rhythmus haben. Und wenn ich es nicht schaffe, fertig zu werden mit meiner To-Do-Liste, dann lege ich mich einfach hin, wenn Schlafenszeit ist, weil ich muss die Zeit ich kann, es ist wieder was Psychologisches, dass ich dann, wenn ich heute länger arbeite, da habe ich nicht morgen mehr Zeit. Ich muss trotzdem so lange, also, und ich kann, wenn ich weniger schlafen könnte, eine halbe Stunde, dann würde ich eine halbe Stunde weniger schlafen, immer. Kann ich aber nicht. Das heißt, ich habe diese Zeit und die erste Sache, die ich gemacht habe, ist zu sagen, hey, ich schlaf so lange, wie ich schlafen muss und wenn Bett die Zeit ist, gehe ich ins Bett und dann wird halt am nächsten Tag weitergemacht und ich bin, wie du weißt, um 4:30 auf und das ist genug Zeit am Morgen, mich um weitere Themen zu kümmern. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, stoisches Prinzip habe ich schon seit Ewigkeiten in meinem Katalog, aber nie wirklich umgesetzt. Ich ärgere mich nicht und sorge mich nicht über die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Die stoische Dichotomie. Es gibt nur 2 Sachen. Dinge, die du beeinflussen kannst, Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und es gibt so viele Sachen, makroökonomische Entwicklungen, ja, wenn wir jetzt unsere nächste Runde machen und so, oh, wird die AI, kann man sich, denke ich, gar nicht mehr dran. Weil ich kann es nicht beeinflussen, so. Wäre schön, ja, aber kann ich nicht. Und all diese Sachen, dazu werde ich mich, also werde ich mich nicht mehr mit befassen. Psychologisch einfach nicht mehr. Das ist so die zweite Sache. Die dritte Sache ist die Gesundheit meiner sozialen Beziehungen. Ich habe gemerkt, dass egal wie sehr ich mein Gehirn ausschalte und sage, ah, das geht nicht, sozial kann ich nicht. Wenn ich Stress mit meiner Mom habe oder mit meiner Freundin, das ist immer ein und ich will auch keine Person werden, die dazu immun ist. Will ich nicht. Ja, und deswegen ist das eine separate Kategorie. Sonst könnte ich auch sagen, ah, stoisches Prinzip, ja, jetzt ist es sauer. So. Nee, ich will in meine sozialen Beziehungen investieren und dafür sorgen, dass es dass ich entsprechend guter Freund bin, guter Sohn, guter Kollege zu meinen besten Freunden und so weiter und so fort. Ja, und ich könnte jetzt die Liste weitermachen, ja, aber dieses Psychologische, das ist alles im Kopf. Eine Sache will ich noch erwähnen, und zwar Play. Ich möchte, dass alles sich anfühlt wie ein Game. Wir haben ja, glaube ich, auch schon mal kurz drüber geredet, dass wenn ich ein MMORPG spiel, meinen Charakter uplevel oder whatever und am Ende dafür sorge, dass ich irgendwie ein hohes Level habe in dem Spiel, was ja Millionen an Menschen suchten. Ja? Also ich habe jetzt nicht World of Warcraft gespielt, da gibt es ganz viele, die das machen. Und die meist, wie du da hinkommst, ist ja die ganze Zeit Monster zu kloppen, die ganze Zeit repetitive Dinge tun. Aber auf einmal ist es fun, weil es ist ein Game. So, ne? Und genauso wie im echten Leben E-Mails beantworten, whatnot. Es ist fun, weil du zu einem Ziel kommst. Und du machst enorm repetitive Sachen, wie lernen. Es ist repetitiv. Dennoch fühlt es sich nach fun an. Und ich glaube, dass Entrepreneurship genauso als Spiel gesehen werden kann. Und alles, was du tust, auch wenn es repetitiv ist, dann ist es halt einfach Farmen im Game. Und dann musst du halt farmen, dann musst du halt grinden, aber es bringt dich zu deinem Ziel. Und solange du nie aus den Augen verlierst, dass du dem Ziel näher kommst, dass du deinen Charakter uplevelst, dass es besser wird, ist es geil, weil wir würden es eh spielen. Und in dieses Mindset reinzukommen, it's all play. Ich kann mich heute entscheiden, aufzuhören zu spielen, kann anderes Spiel zocken, kann Lehrer werden, ja, wenn ich Lust drauf habe. Ja, ausprobiert. Das ist ein cooles Spiel. Macht mir nicht so viel Spaß wie Unternehmertum. Spiele ich lieber. Ja? Deswegen zocke ich gerade Unternehmertum. Aber es ist meine Choice. Ich spiele das Spiel. Und ich will Fun haben am Ende des Tages. Und das sind so alles psychologische Sachen, die nicht wirklich irgendwas absolut an meinem Leben verändern, aber in meiner subjektiven Interpretation den großen Unterschied machen.
Da sind jetzt einige Dinge dabei, die ich gerne ein bisschen tiefer analysieren würde.
Ja.
Also ich glaube, den ersten Punkt, wenn der Tag vorbei ist, ist der Tag vorbei, den würde ich jetzt einmal überspringen, weil da haben wir auch schon ein bisschen irgendwie drüber gesprochen.
Ja.
Übrigens, du sprichst mit jemandem, der viele Stunden seines Teenager-Lebens in MMORPGs investiert hat. Nicht nur in MMORPGs, aber ja, auch in vielen anderen Videospielen. Also die Analogie, die Analogie gefällt mir zumindest sehr gut. Und ja. Deswegen würde ich damit auch kurz gerne anfangen und dann würde ich gerne auf die sozialen Beziehungen und das stoische Prinzip eingehen. Ich glaube, diese Grundidee davon, quasi mehr über Play nachzudenken und das, was man macht, versuchen auch mehr zu genießen, weil es ist ja eine aktive Wahl. Die meisten von uns, wie du gesagt hast, könnten ja auch was anderes machen. Es zwingt einen ja niemand dazu, Gründer zu sein.
Richtig.
Sondern man sucht es sich selber aus. Aus verschiedenen Gründen. Ne? Also es gibt ja sehr viele verschiedene Gründe, warum man irgendwie anfängt, ein Unternehmen zu bauen. Aber ich meine, lass uns vielleicht kurz ein bisschen drüber sprechen, wie kann man es denn schaffen, sich diese Perspektive etwas stärker anzueignen? Weil es natürlich jetzt einfach gesagt, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach umgesetzt. Deswegen gibt es irgendwie konkrete Dinge, von denen du gemerkt hast, die es dir erleichtern, deine Arbeit eher als Play zu sehen. Ist es wirklich einfach, du setzt dich jeden Morgen hin und du denkst einmal drüber nach und so, oh, heute wird gelevelt? Oder gibt es da noch irgendwie, gibt es da noch ein bisschen tiefer gehende Prozesse, die du angepasst hast? Oder irgendwelche Art von Erinnerungen, Dinge, die du geändert hast, damit das quasi mehr sich wie Play anfühlt?
Ja, ich level mega gerne. Also A, untersuche ich mich natürlich dann auch psychologisch und setze mir Ziele und möchte eine neue Person werden und meine Skills upleveln und investiere dann auch in Skills und hole mir die respektiven Coaches und so weiter, die mich da weiterentwickeln und vergleiche meine Performance, weil ich merke, wenn ich besser werde, ja, higher level, kriege ich mehr mit meiner Zeit umgesetzt, ja, weil ich den Skill besser beherrsche. Und
trackst du das irgendwie? Also woher weißt du, dieser Skill, da bin ich jetzt besser drin geworden. Ist das quasi einfach, du holst dir dann einen Coach, du arbeitest aktiv daran und du merkst in der tagtäglichen Arbeit, dass du besser geworden bist? Oder hat das ein bisschen mehr System?
Genau, und ich übergebe das Messsystem auch gerne an den Coach. Ja, also zum Beispiel habe ich, als wir angefangen haben, diese Videos aufzunehmen für die Evo Education Plattform, da bin ich zu den Simple Club Gründern, Alex und Nico, ne, die ja
gute Jungs,
alle Speaker sind, nach wie vor 1000-mal besser als ich. Und habe die gefragt, Leute, sag mal, wo habt ihr das eigentlich gelernt? Und dann haben die gesagt, hey, vom Sven. Dann habe ich gesagt, ah, von dem würde ich auch gerne mal lernen. Und dann war er natürlich total teuer, ja, aber hat sich total gelohnt. Ja, also Sven Gold, nach wie vor mein Favorite Speaking Coach. Und der hat gesagt, Daniel, so und so geht es. Und das kann man auch messen. Zum Beispiel so am Ende des Satzes geht es mit der Stimme runter. Das ist ganz anders, als wenn du am Ende vom Satz mit der Stimme hoch gehst. Ja, und das hört sich komisch an. Und das sind so kleine Sachen. Und alle paar Monate mach mal auch heute noch ein Check-in. Und dann sagte Daniel, das mit der Stimme oder das mit der Betonung oder das mit den Pausen, das läuft jetzt nicht mehr. Aber bei den drei Sachen, da bist du inzwischen richtig überragend. Und das Feedback kannst du dir auch viel besser von jemandem holen, der tausende Leute im Vergleich hat, anstatt irgendwie nur du dich selber. Ne? Also wenn du einen Coach für ein Thema hast, mega. Das Problem ist halt, wenn du dir noch keinen Coach für alle möglichen Sachen leisten kannst. Ne? So haben wir alle angefangen. Und dann musst du halt deine eigenen Measurement-Systeme finden. Da finde ich, was auch enorm hilft, ist so Biohacking, weil du kannst mit Moira Ring und so weiter enorm gut tracken und dieses Game auch spielen. Und vor allem, was so Mental Health, Energy Management und so weiter angeht, Blutwerte tracken. Ich finde, die 100 Euro im Jahr, ne, also die 10 Euro, die kann man im Monat, die kann man sich hernehmen, Aura Ring kaufen und so weiter. Das sollte für die meisten, die zusätzlich ein bisschen arbeiten. Ich war auch broke, ja, viele Monate meines Lebens, aber irgendwie ein bisschen Geld und sowas auftreiben kann man immer. Ja. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, ich finde es enorm wichtig, gegen Zeit zu arbeiten. Das macht ein Spiel aus. Fast alle Spiele haben eine Zeitkomponente. Und sehr wenig Menschen reden darüber. Lustigerweise auch sehr wenig Leute, die über Gamification reden. Aber ich finde, das Wichtigste für mich ist eine Zeitkomponente. Und eine Sache, die ich angefangen habe, ist, ich schreibe mir meine To-Dos auf. Und am Ende des Tages gehe ich dann, und das mache ich übrigens immer. Also es gibt so eine non-negotiable, so die letzte halbe Stunde, die ist immer gleich. Aber ich weiß auch immer, dass ich es in einer halben Stunde schaffen kann. Und deswegen funktioniert es. Ist, dass ich mir meine Tasks für den nächsten Tag anschaue, priorisiere, dann nehme ich die obersten Prios und schreibe auf, ich glaube, so lange brauche ich. Und am nächsten Tag, bei mir, wie du weißt, früh im Morgen, ne, so 4:40 meistens ist der Rechner offen, ich habe meinen Kaffee und rieche so ein bisschen, ne, den Kaffee und fühle mich in der Laune, schaue irgendwie aus dem Fenster raus und dann geht's los. Und dann wird gegen die Zeit gearbeitet. Und dann habe ich erster Task 30 Minuten, schaffe ich vielleicht in 20. Bam, geil, ich bin ahead. Ja, fühlt sich schon gut an. Dann kommt der nächste Task, 20 Minuten. Okay, habe ich in 15 geschafft. Und. Ja, und dann fühlst du dich richtig gut und denkst dir, geil, jetzt gönn ich mir eine warme Dusche, ich habe extra Zeit gewonnen. Und das ist witzig, oder? Ich kann die ganze Zeit warm duschen, aber am Ende des Tages ist das irgendwie eine geile Belohnung, weil ich schneller war und der Körper schüttet mehr Endorphine und Dopamin aus. Ja? So funktionieren wir. Wir können uns selber sehr gut verarschen und kann man aber auch zu seinem Vorteil nutzen. Ne? Und das ist so das Zweite, gegen Zeit arbeiten, sich diese Deadlines zu setzen, enorm wichtig. Und die dritte Sache ist dann natürlich auch so ein bisschen, das ist jetzt wirklich das komplizierte Soul-Searching, wir haben über das Ikigai schon geredet, ne? Die Dinge zu finden, die man wirklich liebt. Ja, weil jeder Mensch mag auch unterschiedliche Spiele. Und auch zu explorieren und das zu finden, wo man besonders richtig gut ist. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel Top-Sport zu machen und Skifahren zum Beispiel, macht mir viel mehr Spaß, seitdem ich richtig gut bin. Oder Klavierspielen. Ja. Beim Lernen total schlimm, aber wenn du mal im Flow bist, beim so schön Klavier zu spielen. Und genauso ist es im echten Leben auch. Du musst so ein bisschen leiden, so ein bisschen durch den Pain, aber irgendwann musst du das fühlen. Und wenn das nie kommt, dann spielst du das falsche Instrument, spielst das falsche Spiel, hast keinen Spaß an dem, was du... Und es muss irgendwann kommen. Und ich finde, da muss man auch auf sich hören, auf den eigenen Körper hören und sehen, ist das für mich. Und nicht jeder ist dafür gemacht, Unternehmer zu sein. Nicht jeder ist dafür gemacht, Pianist zu sein. Und das ist auch völlig okay. Diversität, was Wunderschönes, was Tolles. Ja. Und deswegen funktioniert die Welt auch so, wie sie funktioniert, weil eben nicht jeder gleich gut in den gleichen Sachen ist. Wie boring wäre das? Und deswegen finde ich, man Self-Discovery ist auch eine unglaublich wichtige Disziplin, um Play zu finden.
Ja, 100%. Das war jetzt auch für mich in den letzten Monaten eine sehr wichtige Komponente, so wirklich herauszufinden, worauf habe ich am meisten Lust? Und dann natürlich, was davon überschneidet sich auch mit dem, wo ich extrem gut drin bin.
Ja.
Weil es gibt definitiv einige Dinge, die mir sehr viel Spaß machen, in denen ich aber nicht so gut bin, beziehungsweise in denen ich auch nicht das Talent habe. Klar, ich kann mich in so ziemlich alle Sachen reinfuchsen und dann werden die halt gemacht und dann werde ich auch besser. Aber man hat natürlich schon teilweise basierend auf den Sachen, die man vorher gemacht hat, teilweise auch basierend einfach auf natürlichen Talenten Vorteile in gewissen Bereichen. Ein, zwei andere Kommentare noch zu dem Play-Thema, die ich sehr spannend finde.
Ja.
Ich glaube, messbar machen ist, glaube ich, einer der Kerndinge. Weil das ist ja, wenn ich runterbrechen würde, einer der Gründe, warum Videospiele so viel Spaß machen können, ist, dass der Fortschritt messbar ist. Egal, ob du ein MMORPG spielst und dann eben ein höheres Level hast und stärkere Gegner besiegen kannst, oder ob du vielleicht auch einfach ein schwieriges Singleplayer-Game spielst und auf einmal eines der schwierigsten Levels im Endgame schaffen kannst, was du vorher nicht geschafft hast. Eine der besten Sachen an Videospielen oder teilweise auch an Sport, an Klavier, an Instrumenten, an genau diesen Dingen ist, dass man messbar besser wird. Und im Unternehmertum ist es so viel schwieriger, gerade so in der Anfangsphase wirklich messbar zu wissen, ob man quasi besser wird oder nicht. Weil du kannst dich ja nicht morgens hinsetzen und dir einen Score anschauen. Deswegen macht es halt irgendwann auch sehr viel Spaß, sobald du im Unternehmen anfängst, Umsatz zu erzielen oder dann am besten noch irgendwie eine tiefere Metric hast, wie irgendwie Unit Economics, die irgendwie besser werden. Aber nimm jetzt mal irgendwie Umsatz irgendwie so als Proxy-Metric für Erfolg. Deswegen macht es halt irgendwann Spaß, sobald du einfach dich hinsetzen kannst und einfach dein Stripe-Dashboard dir anschauen kannst einmal die Woche und schauen kannst, ob das irgendwie in die richtige Richtung geht. Und da ist aber auch wieder die Sache, nur nach oben gehen ist natürlich schön, aber sich dann Ziele setzen für jede Woche oder für jeden Monat, wie schnell der Umsatz nach oben gehen soll und das quasi einfach als das Optimierungsziel zu sehen, das ist jetzt nochmal ein bisschen höher Level, das macht halt sehr viel Spaß. Und das dann quasi runterzubrechen, ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Und ich finde die Idee gut, dass du dir quasi die Prioritäten aufschreibst, das mit Zeit dann versiehst und dann quasi gegen dich selbst arbeitest. Solange dann quasi logischerweise nicht die Qualität der Aufgabe darunter leidet, aber ich glaube, das ist dann halt gegeben am Ende.
Genau, Qualität muss natürlich erstmal gesetzt werden.
Genau.
Und dann kann man gegen die Zeit arbeiten. Das ist natürlich sehr kritisch zu sagen, nur damit ich schneller bin. Und das ist auch, man braucht dann natürlich Systeme in seinem Spiel, die das sanctioning, ne? Du musst es für auch eine Sanktion geben. Und wenn man das nicht hat im System, vor allem als Unternehmer, wenn man keinen Boss hat oder man noch alleine ist, ja, keinen, der sich das anschaut. Ich habe zum Glück ein phänomenales Leadership-Team, das mir sofort auf die Hände hauen würde, ja, wenn ich da irgendwie jetzt schlechte Ergebnisse submitten würde. Aber man braucht diesen Feedback-Loop, wie du sagst, in-game. Ja, total wichtig.
Ja, 100%. Deswegen sind Co-Founder, glaube ich, auch sehr wichtig, die ehrlich sich gegenseitig Feedback geben. Weil das Wichtigste, was du machen kannst, ist, deinem Co-Founder quasi ehrlich gegenüber sein und dann das Qualitätslevel dementsprechend hochzuhalten. Und das ist auch das Schöne. Für Solo-Founder ist natürlich dann irgendwie dem Team gegenüber Rechenschaft zu zeigen. Aber gerade wenn man irgendwie Mitgründer hat, ist es natürlich einfach schön, weil man oft auch einfach für die anderen liefern will und deswegen sich alleine schon gar nicht trauen würde, irgendwas abzuliefern, was keine gute Qualität hat. Lass uns vielleicht zum nächsten Punkt rübergehen. Ich glaube, dieses Play, die besten Momente sind ja wirklich, wenn du dich einfach hinsetzt und du fühlst dich, als wärst du im Flow und es macht Spaß und du hast es irgendwie geschafft, die Sachen aneinander zu reihen. Und ich glaube, da hinzukommen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Vielleicht einen Punkt, den ich hier noch kurz einschieben würde, bevor ich gerne zu dem Stoizismus übergehen würde, ist, eine Sache, die dabei sehr geholfen hat für mich, mein Level an Play zu erhöhen, war es, Dinge outzusourcen, beziehungsweise an andere Leute im Team zu geben, die mir aktiv den Tag vermiesen. Also bei mir, dadurch, dass mein erstes Startup im Fintech war, waren es oft regulatorische Themen. Es waren die Themen, dass ich mir Verträge über 200 Seiten durchlesen musste, aber eigentlich quasi Dinge machen wollte, die das Unternehmen voranbringen. Also für mich war eine der besten Sachen, die ich jemals gemacht habe, hatte gar nicht selbst mit mir zu tun, sondern ich habe einfach einen General Counsel dann irgendwann eingestellt. Und auf einmal hatte ich so viel mehr Spaß auf der Arbeit. Es war nicht nur so, dass wir besser waren, sondern mein eigener Spaß am Startup-Leben hat sich auf einmal wieder wahrscheinlich verdreifacht irgendwie an dem Tag, an dem ich diese Person eingestellt habe. Und ich glaube, das ist auch Teil des Ganzen, zu identifizieren, was ist eben kein Play für mich? Und das war eben was sehr Gutes, was du gesagt hast. Es gibt Dinge, die für dich Play sind, die für mich nicht Play sind und andersrum. Und gerade wenn man das ins breitere Team überträgt, dann gibt es auf jeden Fall die richtigen Leute, die man sich da irgendwie zusammenholen kann, damit man eben eine Synergie hat, dass alle ihre Sachen, man kann nicht immer alles wie Play, also kann sich nicht immer alles wie Play anfühlen, aber dass man das zumindest maximiert. Das war vielleicht noch ein abschließendes Statement hier zu dem ganzen Play-Thema.
Unglaublich wichtig. Also hätte man jetzt nochmal eine ganze Section draus machen können. Ja. Gainers, Energy Drainers.
Genau, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen beim letzten Mal, ja.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob wir auch über diese, glaube ich nicht, weil da habe ich erst so eine neue Matrix gebaut, auch für meine Selbstanalyse, wo ich so alles nach Stärken, Schwächen und dann Gainer, Drainer klassifiziere, also zwei Dimensionen. Und ich versuche fast nur noch meine Zeit in gleichzeitig Stärke und Gainer zu verbringen. Also gar nicht mehr, oh, es ist eine Stärke, ich verbringe da nur noch I get energy from this und ich bin saugut da drinnen. Und alles andere versuche ich outzusourcen. Und den Luxus hat man natürlich am Anfang noch nicht als Unternehmen, ja. Aber man kommt immer näher hin. Mit jedem Hire, mit jedem zusätzlichen Dollar an Revenue kommt man näher dahin und sollte sich mehr in diese rechte Ecke, dieses Quadranten schubsen. Ja, also 100%.
Freut mich natürlich, dass du dann hier mich noch mit deiner Anwesenheit beehrst. Das heißt, es gibt dir wahrscheinlich sehr viel Energy, hier mit mir zu sprechen. Das ist natürlich immer schön.
Durchaus. Ja, mit dir zu sprechen gibt mir immer Energy. Und es ist auch so eine Sache, die einfach nice ist. Ja, also das ist jetzt mein letzter Call hier am Freitag. Einfach so ein bisschen ausfaden und über Productivity zu reden, ist doch auch herrlich.
Macht sehr viel Spaß. Ähnlich bei mir. Lass uns gerne über Stoizismus reden. Vielleicht kurz eine provokante These, um das Ganze zu starten. Die Grundthematik oder eine der Grundprämissen von Stoizismus, hast du eben schon so ein bisschen erwähnt, ist, man soll sich nicht von Dingen beeinflussen lassen, die man selber nicht beeinflussen kann. Ja? Man ist stoisch, daher kommt das Wort, ja? Was quasi diese Prinzipien angeht. Was Leute dann teilweise aber auch darunter als verstehen und wahrscheinlich falsch verstehen und als Gegenpunkt sagen, ist, wenn man doch stoisch ist, dann ist einem doch auch der Erfolg des Unternehmens egal. Und sollte man quasi nicht sich darauf fokussieren und sollte es einen nicht ärgern, wenn es gerade nicht gut läuft und sollte man sich quasi nicht sehr stark darauf besinnen, dass es laufen sollte und nicht einfach stoisch da sitzen und sagen, ja gut, dann läuft es halt nicht. Ich stelle die Frage jetzt extra so provokant oder die These, aber was würdest du dazu sagen?
Ja, also ein paar Punkte. Das erste Spannende, da schreibt ja Seneca unglaublich viel zu. Also lustigerweise waren die Stoiker ja alle die erfolgreichsten Menschen ihrer Zeit. Ja, Seneca war der reichste Mann Roms und damit wahrscheinlich der reichste Mann der Welt. Marcus Aurelius war der mächtigste Herrscher der Welt zu der Zeit. Ja. Das sind die zwei Main-Stoiker und dann gibt es noch Epictetus, der größte Teacher zu der Zeit war. Ja. Und das waren ja die ersten, die Erfolg als innere Haltung definiert haben und nicht Erfolg als Outcome. Und das ist ein enorm stoisches Prinzip, zu sagen, Erfolg steckt in mir, steckt in den Dingen, die ich tue. Und ist für mich die allererste Art und Weise, Process over Outcome auszudrücken. Ja, also zu sagen, langfristig kriege ich mit der richtigen Strategie die richtigen Ergebnisse, mit dem richtigen Prozess, mit meiner richtigen inneren Einstellung, mit dem, was ich irgendwie machen kann. Ne? Also bei Marcus Aurelius ist, glaube ich, gesagt, ne? Nirgends kann sich der Mensch stiller und ungestörter zurückziehen als in der eigenen Seele. Und das finde ich so ein sehr schönes Zitat, das einfach nochmal beschreibt, wirklicher Erfolg beginnt in mir. Und genau, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dieses Zielgerichtete. Ja, die Stoiker haben ja gesagt, wir werden durch unsere Impulse verdorben. Ja, also durch das Limbische im Gehirn, durch unser Verlangen, ja, nach Hunger oder whatever. Ja, sexuelles Verlangen haben sie auch viel drüber geschrieben, kann man heute fast nicht mehr drüber reden, aber in der stoischen Literatur noch durchaus üblich, ja, und so weiter. Und sie sagen, wir sollen natürlich nicht triebgesteuert sein, sondern wir sollten zu 100% intellektuell, ja, in Anbetracht unserer Ziele handeln. Und sind deswegen eigentlich sehr rational erfolgsgetrieben gewesen und haben das auch sehr, sehr gut umgesetzt, ne? Und sagen, alles, was du tust, ist entweder logisch konsistent mit deiner, sie haben immer gesagt, mit deiner Philosophie, ja, oder eben nicht, ja, und das ist ja auch das mit dem Time-Tracking und so weiter, was wir alles besprochen haben. Je mehr du diese logische Konsistenz dann auch lieferst, desto erfolgreicher wirst du. Ne? Die nächste Sache, die ich unglaublich gut finde in der stoischen Philosophie, wenn es um Erfolg geht, ist der Umgang mit Hindernissen. Ja, das ist, glaube ich, so das berühmteste der Stoiker. Ne? Es ist der Weg zum Erfolg, ja, und das Hindernis auf dem Weg wird zum Weg in der stoischen Literatur. Ja? Was im Weg steht, wird zum Weg, hat Marcus Aurelius immer gesagt. Und das ist halt so das, das glaube ich, was ich auch am Gamen so geil finde. Also wenn wir wieder über Play sprechen. Ne? Ein Game, in dem du einfach gerade zum Ziel läufst. Es gibt keine anderen Spieler im Soccerfield. Und du hast einen Ball und du kickst ihn ins Netz. So langweilig. Ja? Es ist nur spaßig, weil es andere Spieler gibt, weil es Uncertainty gibt, weil es Hindernisse gibt, ja. Und genauso ist es im echten Leben. Wir spielen ja nicht das Spiel, um zu gewinnen. Das denkt man immer. Aber dann hat man gewonnen, denkt man sich, oh fuck, jetzt habe ich durch, was mache ich jetzt? Anderes Spiel, neues Spiel und so weiter. Das Beste ist ja Philosophie von James Picard, jetzt nicht stoisch, ne? Die unendlichen Spiele. Ja, the infinite games. Und wenn ein Spiel unendlich ist, philosophisch, dann kann es gar nicht mehr darum gehen, zu gewinnen. Es ist ja unendlich. Du kannst nicht, also es gibt keinen Abschluss. Und deswegen kann der einzige Grund sein, das Spiel weiter zu spielen. Das muss der Hauptgrund hinter dem Spiel sein. Ne? Und plötzlich sind Hindernisse nicht mehr das Problem, ja, sondern die Lösung. Und die Stoiker haben das auch unglaublich schön formuliert. Und jedes Mal, wenn mir irgendeiner ein Hindernis hinschmeißt, beste Person kündigt oder kein Geld auf dem Konto, um Gehälter zu bezahlen oder was dir alles als Unternehmer passieren kann. Ja, makroökonomische
Änderungen. Die Liste wäre lang, wenn wir sie jetzt durchgehen würden. Ja,
springt ab, alles Mögliche. Ja. Hindernis, geil, deswegen macht Spaß. Wenn es so einfach wäre, wäre es so einfach. Ja, deswegen macht Spaß. Und vielleicht so noch das Letzte. Seneca war ja enorm stark in der Philosophie der Zeit. Ja, er sagt, solange wir aufschieben, ja, eilt das Leben vorbei. Und das ist halt so das ultimative Zeiterfolgszitat. Ne? Nicht prokrastinieren, jetzt machen, Zeit nutzen. Es gibt so viele Sektionen in The Shortness of Life, wo Seneca darüber spricht. Hey, wenn du deine Zeit nicht so hütest wie deine Finanzen, da machst du irgendwas falsch. Ja, wir schauen, teilweise Leute schauen täglich, wöchentlich auf ihr Konto, gucken, wie viel Geld habe ich, wie viel habe ich nicht, wofür gebe ich mein Geld aus und so weiter. Aber wenn es um die Zeit geht, wer trackt seine Zeit? Wer guckt, wo geht meine Zeit eigentlich hin? Zeit ist unser knappstes Gut und wir gehen am generösesten damit um. Und wenn du dir mal anschaust, so die ganzen Billionaire-Founders und so, die gehen alle am ungenerösesten mit ihrer Zeit um. Ja, Money, easy, ja, haben sie eh abundantly, passiert dann auch, aber Zeit. Hochgradig fokussiert. Und das ist auch ein Teil, ne, in der stoischen Philosophie. Es ist am Ende sehr vereinbar, miteinander, aber es ist tatsächlich nicht das Ziel. Ja? Es ist die Währung im Spiel, die einen dann tatsächlich auch mehr monetären Erfolg oder was auch immer bringt. Ja? Aber es ist am Ende die innere Geisteshaltung, die Philosophie, der Umgang mit Hindernissen und so weiter, die dazu führen, fast paradoxerweise, dass man am Ende objektiv auch größere Outcomes erzielt.
Ich glaube, das war eine sehr gute Gegenrede. Und vielleicht, was würdest du empfehlen, wenn sich jemand stärker mit der stoischen Philosophie beschäftigen würde? Würdest du Primärliteratur empfehlen? Würdest du etwas von den moderneren Büchern empfehlen, die darüber geschrieben wurden? Also bei mir ist so, ich hab damals quasi die ganze Primärliteratur gelesen, Aurelius, Seneca etc. Und dann ab und zu mal wieder irgendwie frische ich das wieder auf. Ich lese nicht mehr das ganze Buch, aber ich lese ab und zu mal irgendwie rein oder lese ab und zu mal wieder die neueren Fassungen und die quasi die Meta-Level-Analyse davon. Aber gibt es irgendwie einen Weg, den du empfehlen würdest? Es gibt natürlich viele Wege, aber hast du irgendwas, was du da besonders empfehlen würdest?
Ja, ich bin ausschließlich bei der Primärliteratur. Also ich finde alles andere für mich inzwischen Distraction. Ich bin inzwischen so auf dem Trip, die meisten interessanten Dinge im Leben wurden sehr früh gesagt. Und wenn du dann mal, also ich hatte, wann war das, vor 2-3 Jahren oder so, mein tausendstes Buch gelesen und die meisten Sachen, die...
Gab es da eine kleine Party, oder?
Ja, die tatsächlich nicht, und ich habe dann aufgehört, viel zu lesen. Ja.
Schade, sonst hätte ich gesagt, bei 2000 wäre ich gern dabei.
Ja, genau, aber tatsächlich bin ich dann auch, also ich bin auch großer Nietzsche-Fan, ja. Über Nietzsche könnten wir auch mal eine ganze Podcast-Folge machen.
Gibt's auf jeden Fall. Die wird spannend.
Genau, Nietzsche und Unternehmertum finde ich, also für mich der größte Philosoph, wenn es um Unternehmertum geht. Ja. Und eine der Sachen, die er sagt, wenn du aufhörst zu lesen, fängst du wirklich an zu denken. Ja, es ist so einfach, Ideen von anderen wiederzugeben, ohne zu denken, sich inspirieren zu lassen, ja, ohne wirklich den eigenen Apparat anzuschmeißen und so weiter. Und ich habe das auch so ein bisschen gemerkt. Ich finde, die wirklich interessanten, also es gab auch nicht viel Stoiker, wie du sagst, es gibt nur 3. Die haben auch nicht viel geschrieben. Wenn du das
Aber das, was sie geschrieben haben, ist sehr gut.
Verdammt gut. Und dann weißt du es. Und dann irgendein Ryan Holiday oder so da oben drauf zu lesen, das bringt dir original nichts, wenn du mich fragst. Und alles wiederholt sich. Und auch, also wenn du mal Kahnemann gelesen hast, und so wirklich, und so die ganzen relevanten Paper von Kahnemann, Tversky und Thaler kennst, dann hast du eigentlich alle Sachen, so Dual System Theory und Prospect und alle anderen Bücher von Dan Ariely und Taleb und so weiter, die all diese Punkte regurgitaten die nur. Ja, und wenn du dich dann mit Karl Poppers Philosophie beschäftigst, dann sagt auch Taleb nicht mehr so viel Neues. Ja. Und das sind alles so Sachen, wenn du am Ende die Primärliteratur findest, der Leute, die wirklich die absolut uniken Gedanken im Leben hatten, dann bist du gut. Und bei den Stoikern sind das die 3, die du gerade aufgezählt hast. Du liest die Primärwerke, das kannst du in einem Tag alles durchlesen, was die geschrieben haben. Machst du natürlich nicht im Regelfall eine Woche oder einen Monat oder whatever, aber dann weißt du das. Und dann geht es ums Umsetzen. Und das ist schwer genug. Ich struggle damit heute noch. Ja. Und darum geht's.
Ja. Aber wie gesagt, der Weg ist Teil des Ziels. Richtig. Oder die Hindernisse. Also ich glaube generell, wenn es um Philosophie geht oder auch diese ganzen Sachen, von denen wir gerade gesprochen haben, der ähnliche Disclaimer, den wir sonst auch immer sagen, es geht nicht immer darum zu kopieren, was wir hier sagen, sondern es geht eher darum, das eigene System zu finden, was für sich selbst funktioniert und vielleicht von uns einfach ein bisschen Inspiration mitzunehmen, was für uns jeweils funktioniert hat. Und dann, was oft ein gutes Zeichen ist, behaupte ich jetzt einfach mal, ist, wenn wir beide genau die gleichen Sachen gelesen haben oder wenn es irgendwie eine starke Überschneidung geben sollte, dann kann das zumindest irgendwie mal ein guter Impuls sein, damit mal anzufangen. Wir können die Links auch gerne in die Shownotes noch reinpacken. Vielleicht im Anbetracht der Zeit als abschließendes, kurzes Thema nochmal einfach die Gesundheit der sozialen Beziehungen, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, wenn es irgendwie um Stress geht, wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht, wenn es der Familie oder den Freunden gesundheitlich nicht gut geht oder wenn es irgendwie eine Art von sozialen Stress gibt. Du hast eben gesagt, irgendwie mit der Mutter, vielleicht mit Geschwistern, mit der Freundin, etc. Das sind, glaube ich, einschneidende Dinge, wo es sehr schwierig ist, dann quasi sich noch voll auf die Arbeit zu konzentrieren. Und das sind auch Dinge, glaube ich, die man, wie du es eben gesagt hast, einfach priorisieren muss, bis zum gewissen Grad logischerweise, einfach um ein Leben zu leben, das lebenswert ist. Aber gleichzeitig dann auch, selbst wenn wir jetzt einfach nur maximieren würden, den Erfolg des Unternehmens an alleroberste Stelle stellen, ich glaube, selbst dann ist das eine Sache, die man priorisieren sollte, ist zumindest meine Ansicht. Das heißt, vielleicht kurz als Abschlussfrage, du hattest gesagt, deine Gesundheit der sozialen Beziehungen ist dir extrem wichtig, du willst keine Person werden, die dazu immun ist. Wie lebst du das aus, einfach in Kurzfassung? Also wie schaffst du es quasi, ein hoffentlich guter Freund, ein hoffentlich guter Sohn etc. zu sein?
Genau, ja. Die Stoiker haben ja immer gesagt, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen über die Dinge. Ja. Aber mit Menschen anstatt von Dingen funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Das heißt, es ist nicht nur deine Meinung über die Menschen, sondern du bist immer in einer diametralen Beziehung. Und das kannst du jetzt auch spirituell aufarbeiten, ja, und am Ende sagen so, hey, vielleicht gibt's da irgendwas, was die Wissenschaft noch gar nicht messen kann. Weiß ich nicht. Könnte sein, ja, könnte aber auch nicht sein. Genau das ist ja das, wo dann auch Glaube nötig ist, weil wenn es bewiesen wäre, müssten wir nicht mehr glauben, ja, aber ich glaube persönlich einfach daran und deswegen glaube und nicht Beweis, dass Dinge zwischen Menschen passieren, die weit über das, was unser rationales Gehirn auffasst, basieren und dass das enorm gesund ist, ja, gesunde Beziehungen zu haben. Und die meisten Menschen kann man sich aussuchen, die Mutter nicht und den Vater nicht. Und ich hatte das absolut riesige Glück, eine fantastische Mutter zu haben und einen fantastischen Vater gehabt zu haben. Und aber bei allen anderen Sachen kannst du dir die Leute aussuchen. Und lustigerweise sind wir ja psychologisch so gestrickt, dass wir uns oft die Leute aussuchen, die uns eben nicht glücklich machen. Ja, und das ist, glaube ich, schon das Erste, wo man sehr, sehr stark in die eigene Psychologie investieren kann, wo auch Therapie und andere Dinge enorm nützlich sein können, ja, nämlich sich selbst ordentlich zu verstehen, mit sich selbst im Reinen zu sein und dann nicht Beziehungen aus der Kompensation der eigenen Nichtigkeiten der eigenen Probleme zu suchen, sondern aus der Stärke raus, ja, aus der eigenen Harmonie raus. Ja. Und das ist am Ende des Tages, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Beziehungen, die man hat, wirklich aus der Stärke, aus der Harmonie gesucht werden. Das Zweite ist natürlich, dass man versteht, ja, dass keine Beziehung funktioniert, die irgendwie nicht gepflegt, gegossen und gewürdigt wird. Ja, gibt's immer diese Pflanzenanalogie, ja, so eine Beziehung wächst, ja, wie eine Pflanze und man muss halt regelmäßig gießen. Und ich finde vor allem bei den Leuten, die mir am nächsten sind, es ist die Frequenz. Ja, wenn ich zu lange nicht gieße, dann ist die Erde so verdorben, dass sie so trocken ist, dass das Wasser einfach abläuft und die Erde es gar nicht mehr aufnehmen kann. Und deswegen schaue ich, dass ich Regelmäßigkeit habe, ja, und wenn ich meiner Mutter jetzt Monate nicht schreiben würde, das wäre ein Problem für mich, ja, die Regelmäßigkeit, die Frequenz muss einfach da sein und das möchte ich garantieren und am Ende des Tages, wir haben über Energy Gainer, über Energy Drainer geredet, muss natürlich auch die Dynamik ein Gainer sein.
Ja, ich glaube, zu dem Thema eine gute Zusammenfassung. Was ich noch kurz als abschließenden Punkt auf meiner Seite einbringen wollte, weil wir da jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen haben, war, dass sowohl auch das soziale Gefüge mit anderen Gründern im Kontakt zu sein, sehr gut für die mentale Gesundheit sein kann. Eine der besten Sachen, ja, die man machen kann, ist einfach mit anderen Gründern über die eigenen Probleme zu sprechen und dann zu merken, hey, ich bin gar nicht alleine in dieser Ansicht. Andere Personen, die auf dem gleichen Weg sind, haben die gleichen Probleme, ähnliche Probleme, schlimmere Probleme, vielleicht leicht andere Probleme, aber ja, quasi einfach jemanden zu haben, der einen auch tief versteht und der quasi den Weg, auf dem man selber ist, nicht nur empathisch nachvollziehen kann, sondern auch wirklich inhaltlich nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist eine der besten Sachen, die man sich quasi noch dazu holen kann, über potenziellen professionellen Support, ob es irgendwie jetzt eine aktive Therapie ist oder irgendeine Art von Coaching. Ich glaube, dieses soziale Gefüge, andere Gründer zu haben, mit denen man über seine Probleme sprechen kann, ist eine der besten Sachen, die einem im Gründerleben passieren kann. Und das ist auf jeden Fall was, woraus ich immer sehr viel Kraft gezogen habe und immer noch Kraft ziehe.
Ja, unbedingt. Ich will nur kurz dazu sagen, das ist was ich nicht erwähnt habe, nicht weil es nicht wichtig ist, sondern weil es Freitagabend ist, ich das einfach vergessen habe. Es ist wahrscheinlich der mitwichtigste Punkt. Ne? Wir machen bei Evo auch Evo Circles, ja, wo du dann so eine Peer Group hast, die triffst du jeden Monat, du tauschst dich aus. 100%. Unglaublich wichtig.
Ja, und deswegen ist es auch immer gut, wenn man der Investor auf dem Cap Table ist, den die Founder dann auch nochmal anrufen können, wenn es denen wirklich schlecht geht. Und das Grundvertrauen einfach da ist, dass auch die schwierigen Sachen besprochen werden kann. Und dann kann man sogar, weil unter Gründern ist natürlich das Wichtige, das ist die Basis, aber was ich gerne mit den Foundern mache, in die ich investiert habe, und du machst das wahrscheinlich sehr ähnlich, die rufen mich an, die erzählen mir ihr Problem und dann hören sie von mir, ich habe dieses Problem schon 20 Mal gesehen. Und dann sind die auf einmal, was, wirklich? Und das, denen fällt einfach schon so die Hälfte der Last einfach von den Schultern zu hören, dass das einfach ein sehr normales Problem ist und die auch ein bisschen runter, weil für mich ist das dann okay, kein großes Problem. Ja, das kriegen wir hin. Like, das haben wir schon oft gesehen. Wir wissen, wie wir das lösen. Wir kriegen das zusammen hin. Ich glaube, das ist nochmal so eine Sache, die ihr vielleicht an die Investoren da draußen, ihr wisst das, aber trotzdem weiterhin eine der besten Sachen, die ihr für Gründer machen könnt, ist in den schwierigen Zeiten nicht nur aktiv das Problem helfen zu lösen, sondern auch quasi einfach kurz zu sagen, hey, das haben wir schon gesehen, das ist normal, das kriegen wir zusammen hin.
Kann ich mich nur anschließen. Mach mal Wrap-Up, oder?
Wir machen genau Wrap-Up.
Jetzt mit meiner Freundin Abendessen ausgemacht und ihr das hoch und angesprochen.
Dann
ist ein perfektes Timing.
Sehr gut.
Perfekte Conclusory Note. Ja. Das Gehirn funktioniert auch fast nicht mehr. Alle wichtigen Neuronen jetzt nochmal eingesetzt für diesen Podcast und jetzt können wir uns in den Freitagabend verabschieden.
Sehr gut, dann sei dir gutes Essen gegönnt, gute Ernährung, da sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Liebe Grüße an deine Freundin, hab einen schönen Abend und bis bald.
Gleichfalls. Danke. Ciao.
In der Episode war auf jeden Fall extrem viel Mehrwert dabei, weil ich glaube, wenn man jetzt besser versteht, die Grundlage für Produktivität ist nicht, oh ja, ich habe jetzt das Tool und ich weiß jetzt, wie ich meine Tasks besser manage, sondern ich bleibe gesund. Ich ernähre mich richtig, ich schlafe genug und so schaffe ich das auch, egal wie stressig alles drum und dran wird. Oder das sind die Prinzipien, die ich auch anwenden muss, um mich nicht einfach nur von meinem Alltag leiten zu lassen und nicht nur reaktiv zu sein. Dann kommst du auf jeden Fall besser zurecht mit allem, was auf dich einprasselt. Weil sind wir ehrlich, als Gründer, CEO, Führungskraft etc. in einem schnell wachsenden Startup, es kommen von rechts und links eigentlich nur schlechte Nachrichten, die du irgendwie auch lösen musst. Da ist mal was Gutes dabei. Schick die Folge, wenn sie dir gefallen hat, gerne jemandem, der davon extrem profitieren würde, weil viel ansteht für die nächsten Jahre. Abonnier den Kanal Unicorn Bakery, um nichts mehr zu verpassen. Egal ob mit Top-Gründern, egal ob Mike und Daniel, die nochmal Produktivitätsthemen aufgreifen und vieles mehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode von Unicorn Bakery wieder.